Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein und heute sind zwei spannende Gästinnen bei uns im Eule-Podcast, um über queere PfarrerInnen und im weiteren Sinne die Anerkennung von LGBTQI in der Kirche zu sprechen. Herzlich willkommen, Ellen Radtke.
Hallo.
Du bist eine Hälfte von Anders Amen, dem erfolgreichsten YouTube-Kanal aus evangelischen Landeskirchen. Gemeinsam mit deiner Frau Stefanie erzählst du bei Anders Amen vom Leben in einer Regenbogenfamilie und vom Pfarramt in der evangelischen Kirche. Ganz genau gesagt bist du Pfarrerin in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.
Das stimmt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich in einer lutherischen Landeskirche gelandet bin, aber so ist es.
Ja, das sind die unterschiedlichen evangelischen Identitäten. Und herzlich willkommen auch Florence Henecke.
Hallo.
Auch du bist evangelische Pfarrerin und Theologin. Mit einer Studie über queere pastorale Identität wurdest du an der Universität Basel im Fach Praktische Theologie promoviert. Deine Promotion wurde sogar ausgezeichnet mit dem Hanna-Jursch-Preis der evangelischen Kirche in Deutschland. Und derzeit bist du Postdoc an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Pfarrerin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, die wir hier im Podcast gerne kurz EGBO nennen.
Ich nenne sie auch gerne EGBO. Ich möchte nicht immer dieses lange Ungetüm sagen müssen.
Das stimmt. Also die EGBO hat ihre Abkürzung tatsächlich verinnerlicht. In anderen Landeskirchen, naja, ist das nicht so. Hannover wird abgekürzt wie?
Da sagt man einfach Hannover.
Ja, genau. Genau. Ja, bevor wir ins Gespräch einsteigen, hier die kurze Erinnerung. Liked diesen Podcast gerne auf den Podcast-Plattformen und auf den Social-Media-Plattformen, wo ihr unterwegs seid, sodass noch mehr Menschen vom Eule-Podcast erfahren. Und ihr könnt unsere Arbeit in der Eule unterstützen mit einem Eule-Abo. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Alle Informationen findet ihr auf eulemagazin.de. In der Eule, in unserem schönen Online-Magazin, hat Florence uns im Oktober in einem Essay hineinlunschen lassen in ihre Forschungen. Der Text trägt den Titel Queer im Pfarrhaus, authentisch Pfarrerin sein. Diesen Text müsst ihr also alle dringend lesen, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber wir nehmen euch trotzdem hier mit rein. Queere Pfarrerin in der evangelischen Landeskirche. Das ist meist keine besondere Meldung mehr wert, hast du geschrieben, Florence. Aber LGBTQI-Pfarrpersonen müssen sich häufig verbiegen, um in der heteronormativen Kirche akzeptiert zu werden. Nimm uns einmal mit, was hat dich bewogen, zu queeren Pastorinnen zu forschen?
Ich sag vorher, das mit dem Verbiegen habe ich nicht geschrieben. Das ist mir heute nochmal aufgefallen.
War das unser
Ziel?
Ja.
Okay. Das fand ich nämlich durchaus spannend. Was hat mich daran interessiert? Erstmal ist es auch ein Thema, das aus meinem eigenen Leben kommt. Also als queere Person und als jemand, die Theologie studiert hat, habe ich mich für Queer Theology und Queer Theory interessiert und dann für das Leben von queeren Pfarrpersonen. Mich hat, als ich angefangen habe mit der Dissertation, vor allen Dingen, sag ich mal, gestört, dass ich das Gefühl hatte, es gibt ganz, ganz viel, also ganz viel, aber es gibt viel Theologisches über Queer im Pfarrhaus und ethische Erörterungen und Fragen, wie das gehen kann und gesetzliche Erörterungen und so weiter und so fort. Aber es gab keine Wahrnehmung der Selbstwahrnehmung, obwohl ich selber schon einige, ich sag mal bewusst queer, das ist natürlich jetzt schwierig, das ist ja an sich schon keine einheitliche Gruppe, aber ich kannte viele lesbische, schwule und auch trans Pfarrpersonen bereits und trotzdem gab es überhaupt keine wissenschaftliche Erfassung von den Selbstwahrnehmungen. Und das war mein Hauptinteresse, mit und nicht überzureden. Und dann interessieren mich Lebensgeschichten und mir die Lebens- und Berufsgeschichten erzählen zu lassen und zu gucken, wie erzählen die das und wie machen sie ihre Identität und wie verstehen die ihr Pfarramt. Das war so mein Hauptinteresse.
Du hast es in dem Text schon beschrieben, hier vielleicht nur noch mal angetippt. Was sind denn so die wichtigsten Ergebnisse? Das ist ein bisschen gemein, wenn man so lange geforscht hat und dann kommt jemand und sagt, ja, mach mal bitte in ein, zwei Sätzen, was jetzt das Wichtige davon ist, aber sei es drum.
Also einmal ist es so, dass ich tatsächlich am Ende ein komplettes großes Kapitel zu den 3 A geschrieben habe, Anerkennung, Agency und Authentizität, und die als Schlagworte jetzt hier schon mal so reinsetze. Ich würde sagen, eine der überraschenden und gleichzeitig wichtigen Erkenntnisse war, dass sich in allen Erzählungen eine Form von Trennung zwischen queer und Kirche gefunden hat. Trennung nenne ich das auch, selbst wenn es bewusst zusammengeführt wird. Also selbst wenn wir einen queeren Gottesdienst haben, wird ja betont, dass er queer ist. Also es ist dadurch nicht irgendwie wieder ein Gottesdienst. Deswegen, also Trennung ist ein bisschen schwieriges Wort. An der Stelle ist nicht immer getrennt, aber es läuft trotzdem in zwei Spalten. Und ich habe dafür das Wort zwei Welten genutzt. Ein Interviewpartner nennt das immer zwei Welten. Auch wichtiges Ergebnis ist, dass die Gottesbilder der Befragten eine wichtige Rolle spielen im Pfarramt. Das ist eigentlich nicht überraschend. Ich finde es aber überraschend, dass es in der Pastoraltheologie relativ wenig, in der jüngeren Pastoraltheologie, relativ wenig Betrachtung über die Frömmigkeit und über die Gottesbilder und die Gottesbeziehungen von Pfarrpersonen gibt. Es geht ganz viel um den Beruf und um die Auswirkungen und um die Professionalität, aber die eigene Gottesbeziehung kommt nicht vor. Mich hat es insofern überrascht, dass es in den Erzählungen vorkam, obwohl es eigentlich ja natürlich nicht überraschend ist. Und dann, dass Berufung auch nochmal ein Thema war, war etwas, wo ich sagen würde, das ist auch ein wichtiges Ergebnis, weil es auch eine Form von Überraschung ist. Wir rechnen nicht mehr so oft, habe ich das Gefühl, mit dem Wort der Berufung.
Ich kenne das vor allen Dingen aus dem katholischen Kontext. Da gibt es ja die Berufungspastoral in vielen Bistümern. Da geht es darum, dass man also Menschen für kirchliche Berufe begeistert und findet. Und das, da gibt es auch so einen geistlichen Begleitungsprozess, aber es hat schon echt viel auch mit Nachwuchsgewinnung zu tun. Und dann denke ich schon, ja, sehr viel schüchterner in der evangelischen Kirche mit dem Berufungsbegriff, vor allen Dingen in, jetzt sage ich mal, dem, was man landläufig, nicht mit dem theologischen Begriff liberale Theologie, aber was man landläufig mit der liberalen Spielart evangelischen Glaubens verbindet. Aber das ist sicherlich eine Frage, die wir im Gespräch noch aufnehmen werden. Jetzt hattest du gerade schon so ein bisschen gezuckt, den Teaser und die Überschrift, die haben ja wir im Magazin geschrieben, das ist auch, sei auch hier noch einmal gesagt. Und natürlich haben wir die nie aus der freien Luft heraus erfunden, sondern natürlich schon aus dem Text, den du uns geschrieben hast. Also das Verbiegen, das stammt von mir, das gebe ich ehrlich zu, weil ich schon den Eindruck gewonnen habe, dass es darum geht, dass das Leben von Regenbogenfamilien, von queeren Personen und queeren Partnerinnenschaften im Pfarrhaus dann gut funktioniert, wenn das quasi das Leben widerspiegelt, was die Leute sich so von Pfarrerinnen und Pfarrern erwartet haben. Oder bin ich da völlig am Verständnis des Textes vorbei?
Nein, natürlich nicht. Die Frage ist, was ist, also ich fange mal spitzfindig an, was ist gut? Und ich sage es aus meiner Forschung, kann ich so sagen, dass es dann als, ich sage mal, stimmig besprochen wurde und als was insofern gut fühlen und sich richtig fühlen, wenn es eben zu den Erwartungen passt. Und zwar deswegen, weil sie dann einen hohen Handlungsspielraum hatten. Und das ist, glaube ich, das Gute. Also wenn ich viel Möglichkeiten habe zu handeln und nicht mich in einer ganz engen Bereich nur bewege. Und das ist tatsächlich eingeschränkt durch gesellschaftliche Erwartungen, was ja für mich typisch zum Pfarramt gehört, was ich auch an der Studie so spannend fand für mich irgendwie zu sagen, das ist ja nur ein Bereich, in dem wir gucken. Und dieses Gefühl von, das Pfarramt ist irgendwie zwischen ganz viel Projektionen und Idealismen und dann aber einer persönlichen Füllung, das haben ja nicht nur LGBTIQ-Personen, das ist ja ein Grundding des Pfarramts, darum ringen wir die ganze Zeit.
Das ist sowieso eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Lesen deines Textes, als ebenfalls Bewohner eines Pfarrhauses, ohne dass ich selber Pfarrer bin. Welche Erwartungen richten sich an die Kirche oder Kirchlichkeit, an das, was man so als Bild von Pfarrerinnen und Pfarrern hat, ne? Also Pfarrer Braun, der danebenher noch Kriminalfälle löst, ja? Und was sind Erwartungen, die man, wo unterscheidet sich das dann eben von queeren Pfarrpersonen zu cis-heteronormativen Pfarrpersonen und Partnerinnenschaften. Umso praktischer ist es, dass wir hier eine Praktikerin mit dabei haben. Ellen, du hast den Text gelesen, ganz sicher, aber du bist heute hier auch als Botschafterin und ich glaube wieder in dieser doppelten Funktion, die Florence auch beschrieben hat, nämlich Botschafterin von LGBTQI in der Kirche und auch Botschafterin der Kirche in die LGBTQI-Communities hinein. Das ist ja auch die Doppelfunktion eures sehr erfolgreichen YouTube-Kanals. Und du hast schon angekündigt, es gibt wieder Haken. Kannst du mal beschreiben, ob du dich in der Beschreibung von Florence in deinem und eurem Alltag wiederfindest oder erlebst du das ganz anders?
Also es ist schwierig. Was ich total gut nachvollziehen kann, sind die zwei Welten. Das auf der einen Seite ist irgendwie mein Leben, wo das Queersein so ja, einfach ein Teil meiner Identität ist. Und auf der anderen Seite ist das Leben in der Kirche. Und ich muss sagen, ich bin total naiv in diese Kirche reingekommen. Ich war schon längst geoutet. Ich war dann überrascht, dass das teilweise ein Problem ist und so. Und aber ich glaube schon, dass es immer wieder, also dass es immer wieder anders ist als in der Kirche, als ich bin. Also wir haben unseren YouTube-Kanal ja auch bewusst Andersamen genannt. Da wird in diesem Begriff ja eigentlich schon diese zwei Welten deutlich. Ne? Also auf der einen Seite sind wir anders und auf der anderen Seite sind wir Kirche. Darin kann ich mich sehr gut wiederfinden, in zwei verschiedenen Welten zu leben. Und gleichzeitig merke ich aber jetzt über die letzten Jahre, dass sich das so stark verändert hat, weil ich die Kirche jetzt in meinem Pfarrberuf, nach 10 Jahren immerhin, nicht mehr als etwas von mir Getrenntes sehe. Also ich gestalte ja ich mache die Kirche ja. Ich bin ja nicht irgendwie ausgeliefert einer Institution gegenüber oder so, sondern in meiner Person, wie in allen aus meiner Gemeinde, wird ja Kirche erst sichtbar. Und dadurch habe ich gemerkt, dass sich das einfach viel, viel stärker einander angenähert hat. Genau, und deswegen bin ich da momentan eher auf so einem Zwischenstand. Und wir waren ja gerade noch bei diesem Thema Berufung. Ich würde ganz klar sagen, dass ich zu diesem Beruf berufen wurde. So, und ich glaube, so dadurch fügt sich das irgendwie stärker zusammen. Ich hätte die Spannung des Anfangs, hätte ich die weitertragen müssen, hätte sich das nicht angenähert, die beiden Welten, hätte ich, glaube ich, wäre ich kaputt gegangen in diesem Beruf. Ja, und da bin ich gerade, glaube ich, wirklich eher auf so seit, ja, weiß ich nicht, 3-4 Jahren oder so auf so einem Annäherungskurs, dass beides irgendwie stärker zusammenkommt.
Gehen wir vielleicht doch noch mal einen halben Schritt zurück. Queere Pfarrpersonen sind weltweit in der Kirche eine absolute Seltenheit. Ich habe jetzt gerade heute noch mal drüber nachgedacht. Es gibt ein paar US-amerikanische Kirchen, die ehemaligen Mainline Churches, ich sag mal ehemalig, weil die echt ziemlich klein geworden sind. Und dann evangelische Kirchen in Westeuropa, wo es queere Pfarrpersonen gibt, mehr oder weniger akzeptiert. Überall sonst auf der Welt ist es nicht üblich. Also das muss man hier auch nochmal dazu sagen, weil, denke ich, unser Bild von Kirche ja vielfältig geprägt wird in diesen Zeiten, in denen wir leben. Unter anderem ja auch von den US-amerikanischen Christen ganz besonders stark im Kontext von US-Wahlkampf und Donald Trump etc. Aber auch hier in Deutschland ist es keine Selbstverständlichkeit. Also die Kämpfe um, darf ich als queere Person, als schwuler Pfarrer, als lesbische Pfarrerin überhaupt im Gemeindepfarramt arbeiten, das ist noch nicht lange her. Und es gibt auch in unseren Kirchen noch genug Menschen im Pfarramt und eben auch nicht im Pfarramt, die diese Kämpfe in den letzten Jahrzehnten ausgefochten haben, manchmal mit einem erfolgreichen und manchmal mit keinem erfolgreichen Ergebnis. So rein publizistisch ist der Kampf gefochten. Das ist aber auch noch nicht lange her. Und wir haben einfach auch Leute in unseren Kirchen, die in den 80er Jahren, in den ausgehenden 70er Jahren, wären gerne Pfarrerinnen und Pfarrer geworden und es hat nicht geklappt, eben deshalb. So, das ist so der zeitliche Horizont. Das ist ja trotzdem eine lange Zeit, wer 1980 geboren ist, ist jetzt schon 44.
Wir werden alle alt.
Ja, genau, wir werden alt. Ja. Aber ist eine lange Zeit, aber es ist zeitgeschichtlich noch nicht so lange her und es ist ökumenisch gesehen auch eine Seltenheit.
Es ist auch nicht nur ökumenisch eine Seltenheit. Es gibt immer noch Landeskirchen in Deutschland, wo Pfarrpersonen nicht problemlos im Pfarrhaus miteinander leben können. Also heute. Es ist nicht nur die anderen. Es ist auch in Deutschland und auch in manchen Landeskirchen ein Disput. Es gibt immer noch Gemeinden, die sich massiv dagegen stellen. Es gibt immer noch die Idee, dass es eine Gewissensentscheidung der Gemeinde sein muss. Das können wir auch nicht von der evangelischen Kirche tatsächlich sprechen in Deutschland. Selbst wenn es eine klare wahrnehmbare Mehrheit gibt inzwischen,
ja,
gibt es immer noch Kämpfe.
In den 2000er Jahren und dann bis vor 5 Jahren oder sowas gab es ja parallel auch öffentliche Auseinandersetzungen um die Ehe für alle in der evangelischen Kirche. Das war so nachläufig nach der Anerkennung eingetragener Partnerschaften und dann der Einführung tatsächlich der normalen Ehe. Das hat sich parallel mit ein bisschen Zeitverzug in den evangelischen Landeskirchen abgespielt und daran hängt zum Beispiel auch das Leben von Pfarrerinnen und Pfarrern in Partnerschaften im Pfarrhaus. Aber, schöne Grüße in meine alte Heimat nach Sachsen, schon das Zusammenleben von Unverheirateten im Pfarrhaus ist ja nicht überall akzeptiert. da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema Übergriffigkeit, Zusammenleben von Privat, also Zusammenspiel von Privatleben und Professionalität im Fahrberuf, das in vielerlei Kontexten aktuell ist. Wo werden gute Grenzen gezogen, wo werden auch Räume eröffnet, um sich zu begegnen? Du hast gesagt, hätte sich der Graben zwischen Kirche und LGBTQI-Anteiligkeit der Identität nicht geschlossen. Dass es selbstverständlicher geworden ist, ist aber durchaus deine Wahrnehmung.
Ja, also die Frage ist immer, worüber rede ich über Selbstverständlichkeit? Ich erlebe das in den Gemeinden, ich erlebe es mit dem normalen Kirchenmenschen als immer selbstverständlicher. Ich erlebe es aber auch, dass es noch eine Nachricht wert ist. So, ne? Also das erlebe ich beides. Also allein die Tatsache, dass wir diesen YouTube-Kanal machen, ist für einige Pressemenschen auch immer noch einfach nur eine Nachricht wert. Nur wir als Personen erstmal. So, das merke ich auch noch, dass es das gibt. Und uns ist auch immer wieder Leute anschreiben, oh, ich habe euch jetzt erst gefunden. Ich wusste gar nicht, dass das geht in der Kirche, so mit zwei Frauen. Also das heißt, das gibt es schon noch, aber für die Menschen, die so eigentlich so in die Kirche gehen und die das so irgendwie, die so irgendwie noch einen Kirchenbezug haben, also die, ich weiß nicht, wie viel sind es noch, 8% oder so unserer Kirchenmitglieder, für die ist das, glaube ich, mittlerweile nahezu selbstverständlich. Aber trotzdem erleben wir so Dinge, also eins der schlimmsten Dinge, die wir so als von der Kirche mal erlebt haben. Ich weiß gar nicht, ob das in jeder Landeskirche heißt das, glaube ich, anders. Bei uns heißt das Pfarrvertretung. Also so ein bisschen was wie die Mitarbeitervertretung der PastorInnen. Ich glaube, irgendwo heißt das auch Pfarrverein oder so. Und die haben mal einen Brief an wirklich jeden in unserer Landeskirche, der irgendwie Einfluss haben könnte, geschrieben, in der sie in einem mehrseitigen, queerfeindlichen Pamphlet die Absetzung von Anders Amen gefordert haben. Ohne jemals mit uns gesprochen zu haben, weil wir den ganzen Beruf in den Dreck ziehen und genau alles kaputt machen, was an diesem Beruf gut und schön ist und so. Das war halt die offizielle Pfarrvertretung. Also theoretisch wären das ja eigentlich die, die wir mal bräuchten, wenn wir irgendeinen Konflikt hätten. Das ging durch dieses Gremium, das ja nicht von einer einzelnen Person besetzt wird, auch dieses Vorgehen, nicht mit uns zu sprechen, sondern einfach so einen Brief mal zu schreiben, ging halt auch einfach durch bei den gewählten Mitgliedern dieser Pfarrvertretung. Und das gibt's eben auch, ne? Also dass diese, gerade in der Kolleginnenschaft, gibt's immer noch diese Haltung, gerade in unserem Beruf. Ich glaube, das ist nochmal anders, wenn es andere Berufe in der Kirche sind. Gerade im Bereich der Kirchenmusik oder so ist es, glaube ich, nochmal was anders. Aber im Pfarrberuf stellt das schon nochmal etwas auf den Kopf für viele, die sehr intern sind. Das ist aber, das habe ich irgendwann für mich entschieden, halt einfach nicht mehr meine Sache. So, weil meine Berufung richtet sich nicht an diese Internen. Meine Berufung richtet sich ja an die Welt und ist deswegen anders geprägt. Und da muss ich halt sagen, dass ich einfach von der Kirchenleitung, gerade hier in einer lutherischen Landeskirche, bisher nur Unterstützung erhalten habe. Also sowohl für Gemeindearbeit wie auch für diesen YouTube-Kanal, der ja doch ungewöhnlich ist für Kirche.
Also die Hannoversche Landeskirche unterstützt ja offiziell 4, glaube ich, größere digitale Unternehmungen auf Social Media, die alle zumindest die Möglichkeit in sich bergen, die traditionell verfasste Kirche in euren Landstrichen auch herauszufordern. Hm. Ich glaube, das ist auch absichtlich so gemacht und kann man dann auch mal positiv würdigen an dieser Stelle.
Ja.
Hast du den Eindruck, dass die gewachsene Akzeptanz, von der du gerade sprachst, denn daran hängt, was Florence so ein bisschen beschrieben hat, nämlich, dass ihr am Ende, Steffi und du, so ein doch ziemlich normales Bürgi-Pärchen seid und jetzt habt ihr auch noch Kinder und naja, und da wird bestimmt auch Kaffee getrunken und das ist schon irgendwie so eine Erwartbarkeit an, naja, das ist Leben im Pfarrhaus.
Ja, so eine Mischung. Ich glaube, ein Stück weit hängt das auch daran. Also wir führen ein mega erzkonservatives Leben, ne? Denn tatsächlich gibt's bei uns, Kaffee ist die vierte wichtige Mahlzeit des Tages und da gibt's auch oft ein Stück Kuchen sogar noch dazu. Manchmal mit Streuseln. So, also wir sind sehr, sehr spießig. Und vielleicht hängt das auch mit daran, zumindest, also gerade schwule Pfarrpersonen haben uns das oft am Anfang zurückgespiegelt, dass wir bitte nicht so laut und glitzerig sein sollen, so, sonst wird das mit der Akzeptanz ja nichts, so, sondern dass wir uns eben ein bisschen bedeckter und so geben sollen, weil wir doch normal sein und nicht, also, ja, und nicht so Christopher Street Day mäßig und so. Und von daher war das immer, glaube ich, die Wahrnehmung von einigen. Ich glaube, jetzt in der Gemeinde hängt die Akzeptanz hier aber einfach davon ab, dass wir engagiert sind für die Gemeinde, so. Also in unserer alten Dorfgemeinde gab es ganz am Anfang einen Aufschrei, so, oh Gott, da kommt eine Frau, oh Gott, da kommen zwei Frauen. Und das war aber schnell vorbei, als die gemerkt haben, dass wir uns einbringen für die Gemeinschaft, dass wir was Gutes wollen. Und das ist jetzt, erlebe ich hier eben auch so. Auch in Brandenburg war das so. Also ich glaube, das ist am Ende für viele, dass wir tatsächlich nach den gleichen Maßstäben betrachtet werden wie Heten, komischerweise. Also dass es einfach oft daran hängt, dass unsere Arbeit wirklich angeguckt wird.
Also auch lesbische Fahrerinnen können ja unfähig sein. Also das.
Ja.
Total. Und ich finde, das muss man auch mal sagen. Ich kenne eine lesbische Fahrerin, von der ich mir denke, was machst du in diesem Job? So.
Ich mag zu zwei Sachen. Einmal fand ich das total schön, was du gesagt hast zur Berufung, weil ich das in einem Interview auch gehört habe. Und zwar, dass du, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du es eben gesagt hast, dass das halt auch eine Chance war, so nenne ich es mal, weil Berufung habe ich vorher ganz oft auch als so ein Problem gehört, weil Berufung ist genau das, was wir irgendwie oft hören von Entgrenzung der Arbeit, weil jemand ein Berufungsgefühl hat, das haben wir auch in Pflegeberufen oder so, dadurch wird dann nicht Nein gesagt und deswegen hatte ich eher vorher oft so ein negatives Hören und ich habe in einem Interview was Ähnliches gehört, wie was du gerade gesagt hast, nämlich dass das auch eine widerständige Chance war, nämlich die Berufung ist auf Gott bezogen, die ist nicht auf die Institution, die ist nicht auf die Kirche bezogen, die ist aufs Evangelium bezogen und der Interviewpartner hatte das so schön gesagt, dass er damals, das ist tatsächlich jemand, der noch nicht, also in den 80er Jahren ins Amt gekommen ist und eben unter einer ganz anderen Zeit dahin kam, dass er das Evangelium gegen eine heteronormative Kirche verteidigt hat. Und das fand ich eine sehr schöne Art und Weise, das auszudrücken, weil genau das da passiert ist durch die Berufung. Denn er hat gesagt, ja, aber Gott wollte mich ja da. Das heißt, hier bekommt dieses Berufungsnarrativ, was natürlich auch immer eine Selbsterklärungsnarrativ dann drin hat, eine ganz widerständige Kraft und hat mich da ganz doll auch wirklich an so Sachen erinnern lassen, wie meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wo kommt da das Berufungsnarrativ nochmal rein, wie wir es sonst eigentlich eben nicht in der liberalen Theologie und auch in queeren Kontexten erwarten. Da musste ich gerade dran denken. Und dann fand ich es spannend, was du gesagt hast mit dem, dass gerade manchmal von Schwulen, das kam, seid nicht so glitzerig, seid nicht so laut und so offen. Das ist ja irgendwie was, was eine alte Debatte ist. Ich bringe mal dieses große Wort ein aus der Queer Theory, wird das in den von Respectability im Englischen, Respektabilitätsdiskurse, also um die Ehe für alle. Das ging ganz oft auch um die Frage, wie weiß ist das Eheverständnis, kommt dann aus dem US-amerikanischen Diskurs, wo also auch schwarze Schwule gesagt haben, ey, wir kommen da drin nicht vor in eurer Idee von Ehe, aber es ist immer die Angst, wenn man zu glitzerig, zu bunt ist, dann kriegt man eben nicht den Respekt, dann kriegt man nicht die Anerkennung. Und das finde ich spannend, dass sich das dann jetzt wieder auf, dann kriegt man nicht die Anerkennung als Pfarrperson, dann wird die Nachricht nicht mehr gehört, übertragen wird. Also hier nicht auf die Ehe, sondern dann eben auf die Frage, wie können wir denn als Pfarrpersonen noch ernst genommen werden? Also wie kann unser Beruf noch ernst genommen werden? Ich glaube, das hat bestimmt auch was damit zu tun, um die Verlustangst vom Pfarrberuf und um die Verlustangst davon, was wir als Kirche noch zu sagen haben und da jetzt bitte nicht auch noch dran zu rütteln, indem man andere Lebensformen mit reinbringt.
Da steckt ja auch der Wunsch, ich glaube, es gibt ja auch Menschen, die diesen Beruf ergreifen, um damit automatisch schon einen sozialen Aufstieg vornehmen zu können. So, ich glaube, das steckt dann auch manchmal hinter, ja.
Und es gibt es ja auch.
Das ist ja auch gar nicht so selten, ne?
Ja.
Also Anerkennung ist ja auch so ein schillernder Begriff, ne? Also finde ich Anerkennung für mich auch durch, ich sage jetzt mal, die Insignien des Amtes, ja? Oder verbinde ich das mit einer reflektierten Haltung dessen, dass am Ende alle Menschen gerne gesehen werden als das, was sie denken, was sie sind, als ganze Person wahrgenommen werden wollen. Und da kann ja aus eigenen Diskriminierungserfahrungen durchaus auch eine besondere Sensibilität erwachsen. Das glaube ich schon. Aber es ist ja noch nicht ganz gut. Also ihr seid jetzt beide Male auf die, so habt ihr so angetippt, es wollen halt auch nicht alle heiraten. Ja, alleine als schwuler Pastor im Pfarrhaus zu leben oder als lesbische Pfarrerin mit eventuell wechselnden Partnerinnen und Partnern, das ist nicht so akzeptiert. Also ich finde schon, da hat eine Kommodifizierung in das, was so gesellschaftlich akzeptabel in einer sehr konservativen Gesellschaft ist und das, was ja in der evangelischen Kirche schon als Idealbild von Familienleben angesehen wird, schon auch stattgefunden. Also die ganze breite queere Identitäten finden wir in der evangelischen Kirche nicht.
Wir haben auch mal versucht, das durchzuspielen, wie wäre es, wenn wir jetzt in einer polyamoren Beziehung leben würden und hier würde eben jemand Drittes oder Viertes noch mit einziehen oder so. Und was das dann eigentlich bedeuten würde für die Kirche. Ich glaube, das gäbe Es gäbe riesige Probleme in juristischer, in würden sich bestimmt sehr schnell ein paar Arbeitsgruppen finden, die sich dazu äußern würden. Also ja, ich glaube, also wir, da so weit sind wir ganz bestimmt noch nicht. Und gleichzeitig tut sich da aber auch ganz viel, was ja auch mit der Aufgabe von dieser Pfarrhauspflicht teilweise zusammenhängt. Also ich kenne durchaus eine Pastorin, die in Berlin lebt, aber in Brandenburg arbeitet und pendelt, damit sie einfach in Berlin ihr Leben haben kann. Und die das auch offen kommuniziert, dass ihre Lebensform nicht für das Brandenburger Pfarrhaus geeignet ist. Und genau, also die das dann aber halt auch nicht in der Öffentlichkeit lebt, aber es trotzdem so sagt. Also ich glaube schon, dass sich da mehr tun wird und schon mehr tut, als wir das so sehen. Einfach weil viel vom Pfarrleben nicht mehr so öffentlich stattfindet. Zum Glück.
Das ist auch was, was ich jetzt in dem Artikel nicht so doll thematisiert habe, aber in meiner Arbeit schon noch mal mehr ist, genau bei den Themen, die offene Beziehungen, du hast gerade angesprochen, Polyamorie, auch Promiskuität. Also die Frage von einer gelebten Sexualität, die zum Teil einen, für manche Personen ja auch einen entscheidenden Teil ihrer queeren Identität ausmacht. Und zwar gar nicht in einem negativen Sinne. Also ich weiß, dass schon in Kirchen, wenn ich das Wort Promiskuität sage, oft schon so ein Entsetzen und irgendwie was Negatives mittaucht. Aber das erstmal einfach nur heißt, sehr viele wechselnde Sexualpartner. Das ist, kann, sagt erstmal noch nichts über die Ethik und den Konsens des Ganzen aus. Und ich glaube, an den Themen sind wir noch ganz weit dran, aber gleichzeitig ja auch gesellschaftlich noch. Also das ist ja nicht nur Kirche, auch da ist Kirche ein Teil von Gesamtgesellschaft und ich würde sagen, das ist auch Gesamtgesellschaft noch nicht, dass das grundsätzlich unproblematisch wäre und nicht ganz schnell mit einer moralischen Wertung von einhergeht, die dann irgendwie sowas vorsieht wie, das ist nicht bindungsfähig oder ich weiß nicht, was da alles an immer auch ganz schnell Dingen obendrauf kommen, die man erstmal ergründen müsste, ob das tatsächlich so ist. Und im Pfarramt finde ich es deswegen so spannend nochmal, das ist ja dann auch so ein Ding von, auf der, wenn du gerade sagst, die, in Brandenburg kann sie das nicht leben und gleichzeitig gibt es aber ja die Erwartung, sie soll ja möglichst echt sein als Pfarrerin oft. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast mit dem, es gibt immer mehr Trennungen, also immer mehr, dass es irgendwie eine Berufsförmigkeit annimmt. Glaube ich, gab es auch schon früher. Es gibt so eine Tendenz, dass queere Pfarrpersonen zumindest vor 20 Jahren sehr viel stärker in Funktionspfarrämtern waren. Und das ist ja eine ganz ähnliche Trennung von die Brandenburger Gemeinde und der Berliner Wohnort, weil es nämlich genau eine Trennung, ein Versuch ist, zwischen Privatleben und Pfarrberuf irgendwie zu trennen.
Das haben wir ja in der evangelischen Kirche in vielerlei Hinsicht erlebt. Also wir hatten schon so, denke ich mal, 15, 20 Jahre lang jetzt so eine Phase, wo wir gesagt haben, okay, die Pfarrperson für die queere Gemeinde, ja, das muss halt jemand Schwules oder Lesbisches sein. Ja. Und ich glaube, dass da bewegen wir uns auch gesamtgesellschaftlich so ein bisschen raus. Es gab auch Fernsehsendungen für ja, Sex und Promiskuität, die mussten dann von jemandem moderiert werden, der ganz oder die nicht dem Bild entsprach, was man, oder genau dem Bild entsprach, was man sich dann von dieser Zielgruppe auch gemacht hat. Also ne, Zielgruppe, Beseelsorg, Zielgruppe will ich das jetzt mal so nennen. Das ist nicht bloß ein rein kirchliches Phänomen. Aber hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es Sicherheitsräume gibt durch ähnliche biografische Erfahrungen. Auch das beschreibst du ja, Florence, in deiner Arbeit und auch in dem Artikel in der Eule, dass Menschen Vertrauen fassen können zu queeren Pfarrpersonen aufgrund ihrer queeren Identität.
Aufgrund einer angenommenen Ähnlichkeit, das finde ich ja immer ganz spannend, weil wir hatten es eben ja schon, also es gibt ja nicht die queere Person, es ist eben, also LGBTIQ, schon der Buchstabensalat zeigt, es ist eine absolut nicht einheitliche Gruppe und trotzdem gibt es die Annahme, die ja auch nicht ganz falsch ist, dass diese Personen eine Idee davon haben, wie es ist, ich sage jetzt mal, anders wahrgenommen zu werden, um das anders auch nochmal wieder aufzunehmen. Also es gibt ein Zitat in meinen Interviews, das die Pfarrerin erzählte, zu ihr kam jemand, die ein ganz heteronormativ lebt, aber in einem anderen Feld Schwierigkeiten hatte und sie dann meinte, sie, ja, ich komme ja zu Ihnen, weil Sie wissen ja, wie das ist, wenn es anders ist. Und ich glaube, diese angenommene Ähnlichkeit oder eine angenommene Marginalisierung, vielleicht haben die Pfarrpersonen gar keine Marginalisierungserfahrungen, weil sie irgendwie in einem guten Pfarrhaus leben und irgendwie alles in Ordnung ist, aber die angenommene Andersheit schafft schon eine Nähe für die Seelsorge und eine Grundlage. Und nicht die Angst, und ich glaube, die wiederum ist ja durchaus auch absolut plausibel und nachvollziehbar, die erlebe ich auch in meiner anderen Teil, dass ich im Kirchenkreis Ansprechperson für queere Personen bin. Auch da erlebe ich das, dass natürlich die Angst ist, eine Pfarrperson anzusprechen, einen Pfarrer oder eine Pfarrerin, wenn angenommen wird, die leben sehr normativ und bürgerlich, dass die mit auf der einen Seite Abwertung kommen, aber manchmal ist die Sorge auch eine ganz andere, nämlich, dass man so viel erklären muss. Und das finde ich oft ganz spannend, nämlich gerade in Momenten, die total vulnerabel sind, zum Beispiel in Sterbefällen oder auch man will eine Taufe machen und eigentlich ist aber gerade die Beziehung problematisch oder so. Wenn man dann noch unglaublich viel über das eigene Leben erklären muss, ist es für Seelsorge auch immer noch mal ein schwierigerer Moment und da ist es plausibel, dass es sowas wie queere Seelsorge gibt.
Ich habe überproportional viele Jugendliche begleitet, die auf dem Weg waren, sich als trans zu outen. Das statistisch gesehen viel zu viele. Einfach, weil die einfach davon ausgegangen sind natürlich, dass ich, weil ich queer bin und das selber auch offen und klar kommuniziere, einfach natürlich Verständnis für sie habe. So, oder natürlich auch Bescheid weiß, was gerade am Anfang totaler Blödsinn war, weil ich mich damit mit Transitionen und mit allem, was da dran hängt, auch mit rechtlichen Fragen am Anfang gar nicht beschäftigt hatte. Aber die Annahme war natürlich sofort da. Und das erlebe ich jetzt auch bei, gerade wenn es ums Beerdigungen geht, erlebe ich das auch, dass Menschen, Familienangehörige dann auf jeden Fall wollen, dass das auch eine queere Person macht, diese Beisetzung. Einfach weil sie annehmen, dass die dann, also zum einen die Scham vielleicht noch da ist, gerade wenn jetzt ältere Menschen sterben, aber zum anderen auch einfach ganz klar ist, dass ich das nicht weder verschweige noch irgendwie komisch betone. Das, genau, und das kann ich auch total nachvollziehen, ne? Also das ist so, genau, das ist irgendwie, ich glaube, ich würde es auch so machen. Also ich merke es auch, wenn ich in anderen Städten bin, dann, und ich will mal einen Gottesdienst besuchen, was ich in meiner Freizeit nicht so häufig mache, dann gucke ich auch ja nach queeren Pfarrpersonen oder so und würde dahin gehen, einfach aus so einem Gefühl von, da bin ich dann halt auch safe, ne? Also da muss ich mir dann nicht irgendwie, ich nehme prinzipiell bei queeren Personen an, dass sie offener, weltzugewandter und moderner sind, als ich das bei ihren heterosexuellen Kollegen tue. Das, was natürlich statistisch gesehen auch wieder schwierig ist, aber was ich trotzdem einfach annehme. Ich unterstelle das queeren Personen, dass sie weltoffener sind.
Jetzt aus Neugier in jeder Generation, das fände ich jetzt spannend, weil ich glaube, da gibt es durchaus Unterschiede, wie wir das wahrnehmen.
Ja, aber ich erlebe es, wenn ich irgendwo google nach queeren Personen, finde ich meist die älteren Generationen nicht. Mhm. Also wenn ich irgendwie in der fremden Stadt bin dann, also und ich google, dann gibt es immer eher die Zeitungsartikel zu Jüngeren. Also ich merke, dass bei Älteren, die wollten nie daraus eine Nachricht machen, hatten auch eher eine Scheu daraus, dass das überhaupt irgendwo thematisiert wird, deswegen findet man die dann nicht so leicht. Und bei Jüngeren ist das eher, gibt es immer irgendwo einen Zeitungsartikel, spätestens zum Amtsantritt, in dem das auf jeden Fall groß drinsteht und genau, wo man dann sicher sein kann.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich zum Lob meiner Zunft gereicht. Also ich teile hier mal nur mein Befremden mit, dass das permanent zum Thema gemacht wird. Und das ist auch ein wechselseitiges Geschehen. Ne? Also es gibt nämlich auch Kirchen und Kirchenkreise und Gemeinden, die einfach auch eine Form von Stolz haben, zu sagen, hey, bei uns, wir sind so offen, ja, und auch Pfarrpersonen, die zeigen wollen, hey, das ist ein möglicher Berufsweg, ein möglicher Lebensweg auch für andere, ich will mich auch zeigen und will zeigen, dass das möglich ist. Und es ist ja, ne, wie wir gesagt haben, weltweit und zeitgeschichtlich auch eine Seltenheit und richtig, dass man sich zeigt, dafür bin ich schon, aber ich finde manchmal auch schwierig zu sagen, ach, das ist aber sehr privat auch. Denn da jetzt komme ich nochmal zu diesen Echtheitsvorstellungen zurück, die wir schon mehrfach angesprochen haben. Dass der Herr Jesus Sex hatte, versteht sich ja von der Inkarnation her, wird aber selten wirklich deutlich gesagt. Dass Pfarrerinnen Sex haben und Pfarrer, davon sehen wir ja das zahlreiche Ergebnis ganz häufig noch, ne? Also die vielen Kinder, die in Pfarrhäusern so rumstehen, aber den puren Fakt uns jetzt zu sagen, naja, das sind jetzt auch Menschen, die regelmäßig Sex haben, das ist doch irgendwie ein bisschen seltener. Es gehört jedenfalls auch nicht zum Kern der Verkündigung dazu. Ne? Also es ist ja nie das Tagesevangelium. Und beim Lesen bei Florence Text habe ich so das Gefühl gehabt, naja, das sind Herausforderungen, vor denen stehen cis-heteronormative Menschen ganz genauso. Es gibt Plappermäuler, die einfach auch ganz schön viel von sich gerne selbst erzählen und dann lernen müssen zu sagen, jetzt ist mal nicht Zeit für meine Geschichte. Und es gibt Leute, die sind sehr zurückhaltend beim Teilen von privaten Informationen. Und denen fällt es vielleicht deshalb auch schwer, Kontakt mit Menschen aufzunehmen, Weil so ein Mindestmaß an persönlicher Vertrautheit braucht ja Seelsorge.
Stimme ich dir total zu. Das ist auch was, was ich mir eigentlich immer wieder wichtig ist. Ich habe eine pastoraltheologische Arbeit gemacht. Ich habe eine Arbeit über den Pfarrberuf gemacht und eine qualitative Studie an einer speziellen Gruppe, mit aller Problematik, das als Gruppe zu bezeichnen, um auf einen Bereich zu gucken. Und ich glaube, das Spannende ist, dass es eben erweiterbar ist auf viele andere Pfarrpersonen und viele andere Lebensentwürfe. Die Problematiken, die sich da, die kristallisieren sich da und die werden da sehr gut sichtbar. Es ist wie so ein Brennglas im Grunde. Aber ich glaube, dass die Problematiken oft keine besonderen sind und nicht irgendwie an sich queere Problematiken sind, sondern ganz klassische Dinge des Pfarrhauses sind und die ganz, was clasht, ist meine These, ist zum Teil, treffen unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinander. Da müsste ich jetzt einmal länger zu ausholen, um zu erklären, was ich damit meine. Es ist so, also ich arbeite hinterher in der Auswertung, in der Theorie mit Charles Taylor. Und Charles Taylor geht davon aus, dass wir in der Moderne immer stärker dahin kommen zu sagen, wir müssen das eigene selbst verwirklichen. Also wir kommen zu so einer Selbstverwirklichungsidee. Im Gegensatz zu, wir erlernen einen Beruf, weil das Tradition ist und weil das mein Vater und mein Urgroßvater und so weiter schon gemacht haben. Und ich habe eine Ehe, weil die so geplant ist für mich. Das heißt, es geht da irgendwie immer um eine Selbstverwirklichung. Und jetzt habe ich beide Themen schon angeschnitten. Einmal den Beruf und dann aber auch was erst in der Moderne ist natürlich jetzt schwierig, aber seit dem 19. Jahrhundert, überhaupt zu so einer Form von Selbstverwirklichung und zu so was Besonderem wird, nämlich die Liebe, die nicht mehr auch, also da kommt nicht drin vor, dass das vielleicht einfach eine ökonomische Versorgungsbeziehung ist, die es übrigens heute manchmal immer noch sehr deutlich sein kann. Und gerade bei lesbischen Paaren, die Kinder kriegen, ganz oft die Eheentscheidung, finde ich immer wieder spannend, eine Entscheidung ist, nee, wir heiraten jetzt, damit es eine rechtliche Absicherung gibt und nicht wegen des romantischen Ideals dahinter. Und das heißt, diese beiden Ideen der Selbstverwirklichung treffen da plötzlich aufeinander. Und Taylor sagt dann, es ist aber ja nicht alles, was wir in uns finden, in unserem Inneren, ist dann irgendwie wichtig und braucht Anerkennung. Mache ich jetzt mal als Beispiel, keine Ahnung, ich trinke gern Kaffee, aber mir ist es nicht so wichtig, ob du mich als Kaffeetrinkerin beurteilst oder nicht. Das brauche ich ja nicht für meine Handlungsfreiheit, solange ich Kaffee überall zur Verfügung habe. Also da sieht man schon den Kontext. Sobald ich jetzt irgendwo bin, wo das eine Mangelware ist, wird es vielleicht plötzlich ganz wichtig. Mhm. Was aber gesellschaftlich super wichtig gemacht wird, eben aus diesem Interesse, ich habe das in dem Artikel auch noch kurz benannt mit Foucault, diesem Willen zur Wahrheit und diesem Willen, dass wir das wissen über die andere Person, ist das Begehren. Und damit kommt irgendwie die Sexualität mit rein, ob wir das wollen oder nicht. Und plötzlich wird von außen gesagt, das ist ein wichtiger Punkt deiner Identität, selbst wenn du selber sagst, ja, so relevant ist es irgendwie gar nicht. Und da das in der Pastoraltheologie, das Zusammenleben zu was gemacht wird, clashen an der Stelle, glaube ich, diese Vorstellungen von Authentizität, also was ich tatsächlich als ein Konstrukt, als was, was wir machen, verstehe, mit dem, dass ein Beruf, der ja auch eine Form von Selbstverwirklichung ist. Also man geht in den Pfarrberuf, um da was Inneres zu machen. Und inzwischen, auch da wäre die Frage, wie weit war das nicht auch mal ein Beruf, der gemacht wurde, weil das so Tradition im Haushalt ist und weil man das halt so kennt. Ne? Also das, glaube ich, ist der Hauptspannungspunkt, warum dann so ein Thema wie Sexualität mit reinkommt, obwohl gleichzeitig auch der Wunsch besteht, dass das möglichst nicht so groß thematisiert wird.
Also ich erlebe, dass Sex reinkommt eigentlich hier vor Ort nie. Was ich lustig finde, sind, das hat aber abgenommen, Leute, die klingeln und denken, sie haben den Pfarrer vor der Tür und ich, oder an der Tür, wenn ich an die Tür gehe und sage, hey, Moment mal, ich hole die Frau Pfarrerin schon, aber ich bin es nicht, den ihr sucht. Also das heißt, da geht es schon um Geschlechterrollen, ja. Und ich nehme medial das Thema Sexualität in der Kirche eigentlich dann doch ganz häufig in dem wahr, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich wenn wir über Gottesbild und Gottesbilder, sage ich mal, sprechen. Ja. Also wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass offensichtlich viele Leute echt noch angehiegelt sind, wenn man sagt, Gott ist queer. Wenn Jesus' Darstellung nicht dem Bild des 19. Jahrhunderts entsprechen, wie es in hannoverschen sächsischen, schlesischen Dorfkirchen üblich ist.
Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, gibt es auch, zumindest kann ich das als Pfarrerin sagen, viel Dankbarkeit, wenn es mal angesprochen wird. Das hat mich eher überrascht. Ich weiß es überhaupt nicht mehr genau, in irgendeiner Predigt von Gott als zärtlich begehrend gesprochen, also ganz zahm auf eine Art und Weise. Und da mehrere ältere Damen auf mich zukamen und meinen, das hat so gut getan, irgendwie dieses Bild von Gott zu haben, die da irgendwie auch lustvoll ist und da durchaus so schwang das Erotische irgendwie mit, aber es war nicht explizit thematisiert. Also es war so, dass man es, glaube ich, aushalten kann. Und es dann auch ganz viel Dankbarkeit gab. Also es ist nicht nur die junge queere Bubble in der Großstadt, würde ich sagen, die da auch Dankbarkeit für empfindet. Das wird manchmal so dargestellt und es stört mich, weil ich das Gefühl habe, nee, das stimmt gar nicht. Also neue Gottesbilder, die sind ja nicht neu, diese Gottesbilder sind ja nun einfach uralt. Also die können wir nachlesen in diesen uralten Texten.
Ja, aber sie wurden halt nicht tradiert, ne? Also das ist ja schon, also eine gewisse sexnegative Haltung schwingt ja schon immer mit. Und ich glaube, die meisten Menschen, wenn man sie fragen würde, wie sie Sexualität und Kirche irgendwie zusammendenken, würden schon da eher so einen Mantel des Schweigens drüber ausbreiten wollen, als darüber reden und so. Und das ist, wahrscheinlich ist das, weil Queersein sich oft, ja, längst nicht immer, aber oft eben über Sexualität definiert. Deswegen glaube ich auch für viele so unangenehm, weil auf einmal steht das Thema Sex hier im Raum. So, also von daher glaube ich schon, also das ist so eine sexpositivere Betrachtung eben gerade im Bereich Gottesbilder natürlich genau wie du schreibst, wie du sagst, ne, für viele befreiend sein könnte. Denn wenn ich einige ältere Frauen, also was heißt ältere, aber wenn man nur so an die 50, 60-Jährigen denkt, die ich noch gar nicht als älter betrachten würde, aber die ja noch ganz anders groß geworden sind, was ihren eigenen Körper angeht und was Schamgrenzen angeht und so.
Ja.
Für die hat das ja was total Befreiendes, wenn auf einmal über irgendetwas geredet wird. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich erinnert ihr euch auch an diese Vulva-Malen-Diskussion auf einem Kirchentag, ich weiß nicht mehr wann so. Und die schönste Rückmeldung gab mir eben so eine Frau, die gesagt hat, aufgrund dieser Diskussion hat sie sich das erste Mal selbst mit ihrer Vulva beschäftigt. So, und das setzt ja eine ganz andere Möglichkeit frei, über sich, Gott und Schöpfung nachzudenken, ne? Also kann so eine theologische Tiefe haben. Und deswegen glaube ich auch, das ist eben nicht so die Berliner Hipster-Bubble, die da irgendwie darüber nachdenkt, wie Geschlecht ist, sondern es hat einfach ganz viel mit dem eigenen Selbst und Gottesbild zu tun, wenn wir diese Kraft denn irgendwie freisetzen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch eine Möglichkeit, ne, die wir die queere Pfarrpersonen einfacher mitbringen können. So einfach, weil das Thema Sex ja immer schon da ist, auf irgendeine Art und Weise, bei vielen Queeren zumindest.
Und gleichzeitig empfinde ich es als Freiheit und Belastung, muss ich sagen. Also es hat so beide Seiten. Ne? Auf der einen Seite eben genau das mitbringen können, aber das andere ist diese Dynamik, dass sofort die Sexualität mit reingeholt wird, wenn dann die Idee davon ist, ach ja, okay, sie sind schwul und jetzt habe ich ein Bild im Kopf oder sie sind lesbisch. Bei Trans nochmal ganz anders, wieder plötzlich die Übergriffigkeit auf Fragen nach dem Körper kommen. Finde ich, ist nochmal ein ganz, und bei Inter auch, ist nochmal ein anderes wichtiges Thema. Aber gleichzeitig finde ich es auch entlastend und schön, wenn andere auch darüber reden und ich darüber nicht reden muss. Und genauso gibt es genug queere Pfarrpersonen, die überhaupt keine Lust haben, darüber zu reden. Wieder, ich zitiere hier heute immer so frei irgendwelche Interviewpartner, der meinte, ja, für den Sex sind wir dann zuständig. Das ist ein älterer Pfarrer, der eine spannende Lebensgeschichte hatte und immer out umgegangen ist mit seinem Schwulsein, aber davon auch genervt ist. Also der dann auf der einen Seite kein Problem damit hat, wenn Leute ihn auf Sexualität ansprechen, und auf der anderen Seite aber eben für mich auch nachvollziehbar meinte, ja, aber warum sind eigentlich nur wir dafür zuständig?
Ja.
Genauso wie eben, warum ist nur die feministische Theologie dafür zuständig, Körper wieder mit hinein zu denken und die Existenz von Vulven zu thematisieren. Also das wird immer dann zu so einer kleinen kontextuellen Theologie und dann so sehr auf eine Person bezogen. Und ich finde das Wichtige wieder, dieses große Wort Handlungsfreiheit. Kann ich dazu auch Nein sagen? Kann ich sagen, nö, ist überhaupt nicht mein Thema. Interessiert mich nicht. Als lesbische Pfarrerin interessieren mich vielleicht ganz andere Themen. Ich bin irgendwie Bart-Fanatikerin.
Also für mich gibt es da eine spannende Parallele zu dem anderen großen Thema, mit dem ich mich schon länger befasse, nämlich mit der Missbrauchsthematik in der evangelischen Kirche. Und da ist es nämlich so, dass es gerade in diesem Jahr doch keine Welle von neuen Meldungen gab nach der Forumstudie, aber durchaus schon mehr Fälle, also zumindest jetzt im Jahr davor, eben auch mit einem ziemlich großen Anteil von Mitarbeitenden aus den Kirchen. Das liegt vielleicht daran, dass die von der Forumstudie auch gehört haben. Anderswo ist es ja noch nicht so durchgesickert. Viele von diesen Personen wollen nie Anerkennungsleistungen beantragen, wollen auch keine weitere Aufklärung oder Aufarbeitung in dem vollen, umfänglichen, auch öffentlichen Sinne. Die haben sich gemeldet, damit der Fall kundig wird, das schon. Aber sie wollen vor allen Dingen, wenn sie noch im Amt sind, ganz häufig nicht die, ich zitiere jetzt, Opferkarte ziehen. Das heißt, sie wollen im Kolleginnenkreis nicht die Person sein, die für den Rest ihrer Dienstjahre immer damit identifiziert wird, dass sie selbst Betroffene sind. Das kann man gut nachvollziehen, denn auf dem Betroffensein von sexualisierter Gewalt liegt ja ein großes Stigma.
Ja.
Ähnlich wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, zu sagen, na, dann ist man für ein bestimmtes Thema zuständig. Ne? Also mir ist es tatsächlich jetzt auch schon begegnet, dass gesagt wird, du bist doch von sexualisierter Gewalt betroffen, also nicht ich, sondern diejenige Person. Dann kannst du das doch hier im Kirchenkreis, im Dekanat ganz gut vertreten, das Thema. Und das ist
peinlich.
Das ist peinlich, aber das ist auf eine ganz gefährliche Weise auch übergriffig, weil das auch traumatisierend sein kann. Aber davon abgesehen ist es halt genau das, wovor sich eben gefürchtet wird, nämlich zu sagen, und das bist du jetzt. Du bist jetzt für uns hauptsächlich, wenn ich dich anschaue, Betroffene sexualisierter Gewalt. Und du bist für mich, und das war jetzt die Parallele, hauptsächlich schwul, lesbisch, trans und nicht mehr professionell in deinem Beruf, nicht mehr die hervorragende oder schlechte Predigerin, ja, also was auch immer, sondern für mich, ich schaue dich immer mit diesem Auge an. Und da ich glaube, das ist noch nicht endgültig überwunden.
Absolut, klar. Und die Gleichstellung ist ja auch noch nicht erreicht, ne? Also gleichzeitig erlebe ich es aber auch immer wieder, dass ich dann wenn ich das selber kritisiere, wird es nochmal anders wahrgenommen, aber wenn ich KollegInnen für bestimmte Dinge kritisiere oder sie von anderen kritisiert werden, dass es dann auch oft kommt, das sei ja nur queerfeindlich oder so, ne? Also dass das dann eben auch als Schutzbehauptung, also man kann sich's dann auch ganz gemütlich darin machen, dass man nicht sich selbst und seinen eigenen Berufsstandards hinterfragen muss, weil man ja sich darauf zurücksetzen kann, dass es nur queerfeindlich motivierte Angriffe sind. Die haben nur was gegen Lesben, deswegen kommen die nicht in meine Gottesdienste und nicht vielleicht, weil ich 45 Minuten langweilig predige oder so.
Gibt es ja eine Entwicklung, das haben Frauen im Pfarramt, haben das eben 30 Jahre davor schon so erlebt, ne? Die kommen jetzt nicht in den Gottesdienst, weil sie denken, ich bin eine Frau, und ganz häufig war das ja auch so.
Ja, genau.
Das hat immer zwei Seiten, ne? Die erlebte Diskriminierung, und dann kann das in Einzelfällen sicherlich auch zu einer Immunisierung genutzt werden, klar.
Es ist eben auch nicht immer so leicht zu trennen. Also es wäre ja dann auch schwierig, ich stimme dir auf der einen Seite total zu, und auf der anderen Seite ist es ja auch schwierig, dann deswegen, wenn jemand sagt, dass etwas queerfeindlich ist, das nicht mehr ernst zu nehmen, weil ich vermute, dass die Person sich nur dahinter versteckt. Also von beiden Seiten der Medaille zeigt es eigentlich nur, dass es die Diskriminierungserfahrung durchaus noch gibt.
Absolut. Also, und das würde ich auch niemals in Abrede stellen wollen, ne? Also,
nein, so habe ich es auch nicht verstanden.
Im Gegenteil, ich hatte halt auch oft das Gefühl, ich muss mehr tun, ich muss besser sein, weil also ansonsten heißt, ich als lesbische, queere Pastorin, ich bin dann so, ne, also dieser Token-Effekt so. Wenn ich das falsch mache, dann heißt es, Lesben können es halt nicht, ne? Also, und deswegen müsste ich mehr machen, mehr Zeit investieren und so. Das war gerade in den ersten Berufsjahren, auch als meine Frau in den Beruf gestartet ist, waren die ersten Berufsjahre der Horror. Also, weil sie wirklich sich so Tage von 15, 16 Stunden auferlegt hat, weil sie immer dachte, sie muss erstmal dagegen ankämpfen, dass sie ja beweisen muss, dass sie es kann. So, obwohl sie lesbisch ist.
Das wäre jetzt eine Frage an dich, auch eine Wahnsinnsspannung in beide Richtungen macht, denn wir hatten es am Anfang, Philipp, du hast gesagt, dass du Botschafterin bist, sowohl in die queere Community als auch in die Kirche. Das heißt, auf der einen Seite musst du so gut sein, dass die Kirche dich, obwohl du eine lesbische Pfarrerin bist, gut findet, und das ist vielleicht, ich mal jetzt mal plakativ, möglichst traditionell, und auf der anderen Seite aber bitte nicht so altbacken und kirchlich, dass die queere Community dich auch wieder toll findet. Also Wahnsinnsspagat.
Ja, und genau. Und am Anfang habe ich das wirklich auch so als Spagat wahrgenommen. Und irgendwann findet man ja aber einfach viel stärker zu sich selbst. Also ich werde jetzt bald 40. Es dauert nur noch ein paar Tage. Und da tut sich ja auch viel, ne? Aber wäre ja auch, wenn ich nicht Pastorin wäre, wäre mein Leben heute wahrscheinlich auch ruhiger, als es eben mit 25 war. Aber also mit 25, wenn ich in Berlin unterwegs war, habe ich in den meisten Clubs nicht zugegeben, dass ich was mit Kirche am Hut habe, ne? Also diese endlosen Diskussionen und Angriffe gegen die Kirche wollte ich dann ja auch nicht haben. So, und da ist es jetzt schon schöner, innerhalb der Community auch zu sagen, ich stehe für Kirche. So, das musste ich, ne? Also musste ich auf beiden Seiten irgendwie sagen. Und die Kirche hat gelernt, mit mir umzugehen und zu merken, dass ich eigentlich gar nicht recht schillernd bin und so, sondern eher ziemlich wie Kaffee trinkend am Nachmittag. Genau, also das hat sich dann ja eben irgendwann einfach ergeben, ja.
Und es ist spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, da hat sich in den letzten 20 Jahren insgesamt auch nochmal was in der Sicht verändert. Also geht mir genauso, dass ich sagen würde, ich hätte mich auch nicht irgendwie in Clubs als Theologiestudentin outen wollen. Und ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt auch ein anderes Kirchenbild zum Teil gibt. Also es ist, glaube ich, noch mehr durchgesickert, irgendwie auf eine Art und Weise, ah ja, okay, evangelische Kirche, da gibt es vielleicht auch queere Pfarrpersonen und da gibt es auch dies und jenes. Also sowohl in, ich sag mal, linkeren Umfeldern als auch in queeren Umfeldern und da, wo sie sich überschneiden.
Ja, ich glaube auch.
Hat sich irgendwie auch noch mal eine andere Wahrnehmung eingeschlichen. Ich kann die noch gar nicht festmachen.
Also ich würde da mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen und das mal sagen, dass ich die konservativsten Kirchenbilder, da gibt es natürlich Gruppen in der Kirche, die pflegen, aber es gibt auch sehr konservative Kirchenbilder bei denjenigen, die der Kirche seit jeher und auch biografisch schon seit mehreren Generationen sehr abständig gegenüberstehen. Mhm. Und ich erlebe das online ganz häufig, dass queere Personen, die gleichzeitig sagen, ich bin aber Christin und Christ, sowohl von den queeren Bubbles als auch von natürlich reaktionären Christen unter Druck geraten. Also das ist schon ein Zerren von beiden Seiten.
Also ich glaube, das gibt's also gerade in linken Bubbles erlebe ich das auch immer noch, dass wirklich das, was du beschreibst, dieses Kirchenbild existiert, was ich gar nicht mehr als Kirche erlebe, also dieses sehr reaktionäre, konservative Kirchending. Aber gleichzeitig ist das vielleicht auch das Gute daran, dass Kirche immer mehr an so angeblicher Bedeutung verliert, dass also bei vielen Menschen immer so eine Gleichgültigkeit gegenüber Kirche da war, dass gar kein tradiertes Antikirchenbild mehr da ist, so. Also nicht mal mehr das, die Kirche ist auch kein Feindbild mehr oder so, sondern es ist eher so ein, ich hatte noch nie mit Kirche zu tun, das geht, ach so, okay. Also es ist irgendwie eher so ich erlebe es positiv, dass Kirche einigen Menschen eben so gleichgültig ist, dass es dann eher positiv aufgefasst wird. Also seitdem man ist ja jetzt in einer sehr links-marxistisch geprägten Bubble unterwegs. Ich glaube, da ist nochmal stärker Kirche als Feindbild nochmal stärker vertreten. In einer relativ unreflektierten Art. Also zumindest begegnet, nicht in jeder Bubble so, aber da begegnet es mir häufiger, dass ich auf ganze Gruppen treffe, die so, ja.
Nee, ich stimme dir schon auch zu. Dachte gerade, das ist ja spannend mit dem im Grunde, was wir am Anfang auch hatten, dass Ellen, dass du meintest, es ist immer noch eine Meldung wert. Ja, für wen ist es denn eine Meldung wert? Also keine Meldung mehr wert, würde ich sagen, ist es eher innerkirchlich und dagegen medial außerkirchlich oder kirchenferner wird es viel eher als Provokation wahrgenommen. Da merkt man deutlich, dass da schon unterschiedliche Diskurse sind.
Ja, das ist auch genau der Grund, warum wir bei uns nicht noch 5 Porträts machen über Ellen und Steffi. Auch wenn das natürlich ganz toll wäre, ne? Aber das ist so ein bisschen preaching to the converted, ne? Also, ja.
Genau. Also gerade ihr habt ja, genau, es ist ja auch nochmal was anderes, ne? Also wenn ihr darüber berichtet mit eurer Zielgruppe und so und mit eurer Ausrichtung, das ist ja auch nochmal, genau, da muss man das ja nicht immer sagen. Wohingegen hier in unserem Stadtteilblatt, in unserem sozialen Brennpunkt war es halt doch nochmal eine große Meldung wert, ne? Also.
Ist es wichtig, dass immer wieder gesagt wird, als queere Person bist du in der evangelischen Kirche willkommen? Ist es Glaubensinhalt? Ist es so wichtig, dass der breite Raum, den das zumindest online einigermaßen einnimmt, dass der auch gerechtfertigt ist?
Ja, ist es. Aber Florence, du wolltest was sagen, oder?
Ich finde es spannend. Ja, du hast gesagt, dass es wichtig ist, dass Menschen gesagt wird, du bist in der evangelischen Kirche willkommen. Ja, auf der Seite, dass wir irgendwie nach einem Ort suchen, an dem wir sein können. Und da, glaube ich, ist es wichtig. Aber irgendwie ist doch ein Stück wichtiger noch zu sagen, Gott liebt dich. Und dabei ist das völlig unabhängig von Kirche. Und du bist wichtig und du bist, wie du da bist, so bist du gut auf eine Art. Also natürlich nicht in allem, was du tust, ihr wisst, was ich meine, sondern als grundlegend essentiell bist du gut. Das finde ich das Wichtige, weil letztlich verweisen Pfarrpersonen ja nicht auf die Kirche. Die, natürlich werden die als Vertretende der Kirche wahrgenommen und das sind sie auch, aber die verweisen auf Gott und die verweisen nicht auf die Kirche. Und sie müssen dabei auch immer über die Kirche hinaus verweisen, denn die Kirche macht auch ganz schön viel Mist. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, da ein Stück weiter zu gehen. Und zu sagen, so, das ist noch viel größer. Und ich glaube, da eckt es auch mit am meisten an. Also manchmal habe ich das Gefühl zu sagen, okay, du bist als queere Person in der Kirche willkommen, kann man noch hören. Aber wenn dann gesagt wird, Gott liebt queer, Gott ist queer, wir hatten es eben, gibt es schon viel stärkere Diskussionen. Also das, dabei ist eventuell das die noch größere Botschaft, zu sagen, ganz unabhängig von diesem weltlichen Gebilde und sehr zeitlichen Gebilde Kirche, in dem wir uns gerade befinden.
Wenn ihr daran anknüpfend eine wirklich ganz konkrete Aufgabe beschreiben könntet, je eine Aufgabe pro Person jetzt, wo ihr sagt, da ist jetzt wirklich Handlungsbedarf da, was wäre das?
Ich hänge wirklich an diesem Sex-Positiv-Denken gerade fest, weil ich glaube, dass das eine ganz große Aufgabe ist. Jenseits von queer und straight und sonst was, ja.
Und Florence?
Ich würde sagen, Raum für Überraschungen und Unvorhergesehenes noch weiter schaffen, weil ich glaube, dass das sowohl dem Thema queer gut tut, als auch, das ist Grundlage für mich von Glaube und von Gott sein. Also alles ist irgendwie immer überraschend. Auf eine Art und Weise tritt Gott ständig anders auf, als wir es erwarten. Und diese engen Erwartungshorizonte dadurch auch ein bisschen, die sind da und die werden immer da sein, aber sie so ein bisschen herausfordern. Ich glaube, das als Aufgabe.
Gut, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für dieses schöne Gespräch, Ellen Radtke und Florence Henecke. Den Text von Florence könnt ihr bei uns im Magazin lesen. Anders Amen findet jeder und jede auf YouTube, auf Instagram. Da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel Werbung für machen, aber zeigt das mal weiter. Für mich immer ein lustiger Punkt war ja, als meine Mutter mir mal sagte, ach, kennst du schon Ellen und Steffi? Das ist so schön. Und ich habe gesagt, ja, kenne ich. Ja, ist schon okay. Aber da sieht man, ne, ähnlich wie bei dem Phänomen Jugendgottesdienst, die sind auch nicht bloß für die Jugendlichen da und Anders Arm ist auch nicht bloß für LGBTQI in der Kirche da, sondern wo authentisch und offen über den Glauben gesprochen wird, dann finden das auch andere Leute toll, die vielleicht gar nicht so in der engen Zielgruppenbeschreibung drin sind. Das soll jetzt aber kein Argument dafür sein, sich nicht ordentlich an Zielgruppen zu orientieren in der medialen Arbeit. Ja, also euch beiden ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Wir werden den Diskurs sicherlich weiterverfolgen in der Eule und sind auch gespannt auf viele, viele neue PfarrerInnenporträts in den Regionalzeitungen über queere Pastorinnen, von denen es in der evangelischen Kirche gerne noch mehr geben darf. Herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören beim nächsten Mal, nämlich kurz vor Weihnachten. Liked diesen Podcast gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns in den sozialen Medien. Und wenn ihr die Arbeit der Eule unterstützen wollt, dann empfehle ich euch ganz herzlich ein Eule-Abo. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Weitere Informationen auf eulemagazin.de. So, Ellen und Florence, herzlichen Dank. Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.